Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Bei Folge 170 sind wir schon angekommen. Damit herzlich willkommen zu eurem Worum Podcast. Ja, und 170 könnten es auch locker nochmal werden, ihr kleinen Süßmäuse. You know what I mean. Aber dazu später mehr. Erstmal kümmern wir uns das, was wir wirklich lieben. Werder Bremen und Jan Siegert. Geht's dir gut, mein Freund?
Das lieben wir alle natürlich. Ne? Den lieben wir vor allem auch alle natürlich. Du, ich wollte sagen, 170 Folgen nochmal oben draufsetzen. Da hast du aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht, hätte meine Oma jetzt gesagt.
Ja, der Wirt bist du in dem Fall. Oder ist nicht eigentlich der Wirt, sind doch eigentlich alle, die das jetzt hören hier. Liebe Grüße.
Ja, der Wirt's.
Der Wirt.
Ich wollte nur sagen, wenn also 170, da legen wir mal nochmal das Doppelte drauf, oder?
Ja, also im Prinzip scheint das ja erstmal gesichert zu sein, aber das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Ja?
Bis ich umfalle, mein Freund, bis ich umfalle.
So, aber kleinen Spoiler können wir geben, auch ich hatte heute noch ein warmes Mittagessen.
Ja.
So viel dazu.
Danke an alle.
Mein Lieber, mir ist aufgefallen, ne? Wir haben ja jetzt gut, vielleicht habe ich immer noch einen leichten Kader von unserer XL-Silvester-Gala-Folge, obwohl ja schon zwei weitere ins Land gegangen sind, aber ich bin heute schweißgebadet aufgewacht heute Nacht, weil mir eingefallen ist, wir haben Jeopardy gar nicht zu Ende gespielt in dieser Folge. Eine Kategorie fehlt noch.
Ja, da hatten wir uns aber in der Folge noch verständigt, dass wir die irgendein anderes Mal spielen.
Okay, aber pass auf, ich mache mal so einen kleinen Appetizer. Ja, ich habe mir da nämlich überlegt, nachdem ich heute Nacht zum Kühlschrank gegangen bin, um mir Süßigkeiten herauszuholen, ja. Habe ich mir folgende Einstiegsfrage überlegt, Jeopardy für dich, ja,
ja.
Kategorie das Jahr des Jan Siegert für 200.
In China besser bekannt als das Jahr der Ratte.
Ja, das abzusagen war vielleicht die beste Entscheidung des noch jungen Jahres.
Was ist die Auswärtsfahrt nach Bochum?
So, mein Freund.
Jawohl.
Das heißt, es gab immerhin schon mal einen Gewinner, nämlich Jan Siegert lag zu Hause auf dem Sofa und hat sich gedacht, okay, keine Deutsche Bahn, kein Schneeregen, kein 0:0. Ja, so, oder zumindest nicht da.
Ja, ganz ehrlich, auf der anderen Seite habe ich das ähnlich gedacht wie du. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gedacht, ach, weißt du, in der Stimmung, in der ich nach 30 Minuten Bochum-Werder war, hätte ich wahrscheinlich den gesamten Gästeblock unterhalten mit meinem kleinen Werder Bremen Startelf-Rant.
Ja, vielleicht hätten dich die ganzen wütenden Auswärtsfahrer auch auf die Schultern gehoben. Ja.
Ja, genau.
Und du hättest dich zum Anführer, du hättest eine spontane Trecker-Demo organisieren können.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Ole Werner hätte den Schiedsrichter gebeten, das Spiel kurz zu unterbrechen, um mal eben kurz vor den Block zu kommen und ein ernstes Wort mit Jan Siegert zu reden.
So ist es doch. Return of the Rant-Opa. Ja, hast du mir, glaube ich, ge-WhatsAppt.
Ey, war auf der Zinne. Also nach 30 Minuten hättest du mich wirklich in die Querdenker-Demo stecken können. Ich wär nicht aufgefallen.
Komm, dann.
Ist schlimm, ey.
Nimm uns doch nochmal mit. Du sagst wahr, ja. Es klingt so ein bisschen so wie, ich distanziere mich von meinen Gefühlen von vor drei Tagen.
Von mir selbst.
Ich distanziere ja, genau. Mich hiermit von den skandalösen Äußerungen. Ja. Von mir.
Ja.
Rant-Opa direkt nach dem Abpfiff oder was? Was war los?
Ja, vor allem nach den ersten Minuten des Spiels ging das eigentlich bei mir viel mehr los. Und ich weiß, das wird jetzt nicht leicht für dich, weil du bist ja gerade derjenige, der auch fußballerisch immer so ein bisschen die Ja-Aber-Position vertritt, mit der wir Querdenker überhaupt nichts anfangen
können. Ich weiß, aber fußballerisch war es jetzt auch nichts für Connoisseure, sag ich mal.
Ja, ja, genau. Ja. Keine Feinschmecker, meinst du? Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, weißt du, dass ich hatte noch unsere letzte Folge No Buntu, hatte ich noch im Ohr, ja. Und wir waren ja unter anderem, hattest du ja dich zu der These hinreißen lassen, dass wir mutmaßlich die ersten 20 Minuten erstmal alle Hände voll damit zu tun haben, uns der überfallartigen Sturmläufe des wiedererstarkten VfL Bochum zu erwehren. Mhm. Als ich dann nach 10 Minuten merkte, ey, die sind ja fast nervöser als wir, habe ich mich dann doch sehr stark darüber geärgert, dass Werder nicht die in meinen Augen durchaus mögliche Konzentration an den Tag gelegt hat, die es lediglich benötigt hätte, um Bochum deutlich mehr in die Bredouille zu bringen, als dann letzten Endes passiert ist. So, und ich habe mich einfach tierisch darüber geärgert und das hängte sich dann an mehreren Aktionen im Spiel nach vorne auf, wo einfach das so schlampig zu Ende gespielt worden ist und wir Ballverluste im Aufbau hatten und einfach Pässe in den Rücken gespielt haben und bei Überzahlsituationen im gegnerischen, im vordersten Drittel einfach wirklich extrem unsauber gespielt haben. Und da habe ich mich wirklich drüber aufgeregt, weil ich dachte, ey, so ein wichtiges Spiel, du hast hier echt die Chance, was zu reißen. Die sind nicht so stark, wie wir befürchtet haben und wir kriegen einfach keinen Knopf dran.
Ja,
du scheinst da durch die Bank weg anderer Meinung zu sein.
Nee, ich bin da komplett derselben Meinung. Und ich muss allerdings dazu sagen, das Bochum-Spiel war jetzt nicht das erste, wo ich die Fingernägel gekaut habe und, glaube ich, so kleine Löcher in die Wand geschlagen habe mit der Faust. Wenn ich gesehen habe, wie da Angriffe ausgespielt werden.
Stichwort kleine Hände.
Ja, Stichwort kleine Hände, große Wut. Ja. So, aber ja, ich habe das jetzt, also es war für mich der übliche Frust so, ne? Also das war jetzt noch nicht der Rant-Anlass jetzt für mich. Ich fand sogar, dass Werder recht gut in die Partie reingekommen ist, weil ich glaube schon, dass Bochum das schon so wollte, wie wir das auch prognostiziert hatten, ne? Also die wollten uns schon hinten rein drücken, es ist ihnen nur Anfang des Spiels überhaupt nicht gelungen. Es ist ihnen dann im Laufe der ersten Halbzeit immer besser gelungen, ne, mehr Spielanteile zu kriegen und vor allem sind sie dann so zur zweiten Hälfte rausgekommen, ne? So, da war ja wirklich dann die Phase, wo sie uns wirklich an den Eiern hatten, so. Aber ja auch nicht wirklich. Also es war ja, also ich habe mir die Statistiken auch nochmal angeguckt, also es war ja wirklich sowas von komplett ausgeglichen und es war so komplett so, dass sich beide Teams so neutralisiert haben, das ja auch bei Bochum nach vorne, das war ja genauso scheiße. Ja.
Ja, und da wurde es für mich halt zum Rant, weißt du? Also genau an dem Punkt wurde es für mich zum Rant. Wir haben das defensiv so gut unter Kontrolle gehabt und haben gleichzeitig von Bochum so viele Angebote bekommen. Das meine ich halt damit, dass wir es relativ gut geschafft haben, in deren Hälfte zu kommen, ja, und sie uns auch nach meinem Gefühl wirklich Lücken und Platz und Räume gegeben haben, die wir mit etwas mehr Konzentration viel effektiver hätten bespielen können. Ja. Und da regt es mich dann auf.
Ja, okay.
Weißt du, defensiv gut zu stehen, ja, das gut wegzuverteidigen und dann aber einfach selbst gegen eine Mannschaft, die wirklich in mehreren Situationen gezeigt hat, oh, hier sind wir gerade sehr unsicher, ja, trotzdem nicht in der Lage zu sein, da mal irgendwie den tödlichen Pass zu stecken oder einen gefährlichen Abschluss einigermaßen auf die Kette zu kriegen. Ärgerlich einfach.
Genau dieser Schachtelsatz, den du jetzt gesagt hast, könnte genauso gut in einem Bochum-Podcast gefallen sein.
Ja, das stimmt.
1:1. Ja, so, ich finde, ich fand sogar, ich hatte ja sogar 3:1 für Bochum getippt, ja, also meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen, ich hatte Bochum stärker erwartet.
Ich auch.
Und ich hatte uns, gerade nach der letzten Woche, Hashtag Nobuntu, ja, uns weniger stabil erwartet, wie wir dann in die Partie reingekommen sind. Also, das war ein Kack und ich meine, reden wir nicht drum rum, das ist einfach ein schlecht geschminktes 0:0 eigentlich, ja. Also diese beiden Tore, die sind ja nun, also sowas von Zufallsprodukte gewesen, wo man ja nicht mal sagen kann, das hat einer schlecht verteidigt. Ja, also das waren ja sozusagen die einzigen wirklichen Bälle, die gefährlich aufs Tor kamen, in beide Richtungen. Also weder wir hatten noch eine 100-prozentige, noch Bochum hatte eine 100-prozentige.
Na doch.
Ja.
Bochum hatte diese Bogenlampe, die den Zetterer so Weltklasse hält.
Okay, aber auch eine Chance aus dem Zufallsprodukt raus. Ja, also ein abgefälschter Ball und der fällt dir dann mit etwas Glück hinten rein. Ja, okay, so wie wir unser Tor gemacht haben. Ja, so. Ja. Und auch das zeigt ja diese komplette Ausgeglichenheit, wie die sich beide Mannschaften gegenseitig ja neutralisiert und aufgehoben haben, dass ich da jetzt Also ich hatte genau so ein Spiel erwartet, genau so ein Kackspiel, ne, weil Bochum das halt immer so spielt zu Hause und damit ja durchaus erfolgreich ist. Die haben in der kompletten Hinrunde ein Spiel verloren, das war gegen Gladbach, ja, die ja nun auch eine Wundertüte sind, aber sonst haben die kein Spiel verloren, auch nicht gegen Dortmund, auch nicht gegen Frankfurt und so weiter. Das heißt nicht, dass die eine übermenschlich geile Truppe haben, ja, die stecken in genau denselben Problemen wie wir auch, aber wenn man überlegt, aus welcher Dynamik die kommen und welche Chance die hatten, auch in der Tabelle zu springen, wenn die, das schlechteste Auswärtsteam kommt zu Hause. Und die Lage von uns ist ja wirklich fast vergleichbar. Und ich hätte gedacht, dass die mit der Dynamik, mit der positiveren Energie im Vergleich zu uns nach unserer Nobuntu-Woche, dass die uns da irgendwie 2-1, 3-1
wegfiedeln.
Ja, nicht wegfiedeln, niederkämpfen halt. Genau so ein Spiel, aber halt vielleicht mit 2 Abwehrfehlern mehr und ne, davon macht dann Bochum einen mehr rein. So hatte ich das ja erwartet. Deswegen war ich eigentlich nicht so, bin ich nicht unzufrieden mit dem Punkt.
Ja, und dann, und da kommen wir dann auch an den Punkt, der genau dazu geführt hat, warum ich jetzt mittlerweile sagen würde, ja, okay, mittlerweile relativiert es sich ein bisschen, weil Kontext ist halt King, ne? Dass wir gehen da letzten Endes, gehen wir da mit einem 1-1 raus und sind happy, weil wir das Tor in der 93. machen. Und Bochum ist halt komplett konsterniert, ne? Lätscht danach auf der Pressekonferenz einfach komplett fertig mit der Welt. Ja. Ja, fing dann auch noch an, so halbherzig zu lamentieren, dass davor ja eigentlich im Mittelfeld noch eine Szene gewesen sei und wenn der Schiedsrichter da konsequenter und tüdelüden, hast du
war
nicht gesehen.
War das der Grund für so. Diese Kritik am Schiedsrichter?
Ja, genau. Da hat er danach ja noch lange mit dem Schiri gesprochen, und ich weiß gar nicht mehr genau, was die Situation genau war. Er hat das beschrieben, aber ich erinnere mich
aber
nicht mehr.
Aber das war vor dem Tor. Oder wie? Im Mittelfeld?
Nee, das war vor Werders, Tor, ja. Habe der Schiri eine falsche Entscheidung gemacht,
ja, okay.
Die dann letzten Endes zum Tor geführt. Ich meine, das wäre eine Einwurfentscheidung gewesen, ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Ja, oder ein Foul oder so, egal.
So oder so, ja, er sagt, ja. Ist es eine blöde Ausrede vom Bochum-Trainer, weil er komplett enttäuscht ist. Ja, und wo man aber auch mal sagen muss, ganz ehrlich, also er kann doch jetzt auch nicht ernsthaft behaupten, dass das jetzt kein gerechtes Ergebnis ist. Also,
nee, genau.
Das ist doch, da ist doch weder Bochum um den Sieg betrogen worden oder das bessere Team mit leeren Händen rausgegangen. Also wirklich, die haben doch genauso rum, ne? Das war doch kein Stück, wäre das doch mehr verdient gewesen. Wenn die
ja, vor allem Werder macht in den letzten 15 Minuten, hat Werder 5 Torchancen, die mit ein bisschen Glück geht einer davon rein.
Ja, Torchancen, ne? Also, wie gesagt.
Naja.
Okay, zumindest kann man konstatieren und gab ja auch viel Kritik an den Äußerungen von Werner danach, der ja sagte, ich bin zufrieden mit der Leistung und wir haben uns zurückgekämpft und so. Gab es viele Aufregungen, auch Social Media, also wo ich sagen muss, ey, also was soll er denn sagen? Seine Truppe kommt wieder. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das 5. Spiel in Folge oder so, dass wir nicht verloren haben.
Das 4.
Ne?
Das 4. Und ganz kurz mal eben, weil das fand ich so bemerkenswert, das wusste ich überhaupt nicht. Werder hat seit dem Aufstieg es nicht geschafft, 4-mal in Folge ungeschlagen zu bleiben.
Ja, so.
Krass.
Okay.
Krass Statistik.
Ja, wir sind auch Aufsteiger. Also klar dauert das, ja. Und bis man sich da stabilisiert hat. Stimmt, es gab den Sieg gegen Augsburg und dann gab es 3 Unentschieden, ja. So, ja. Und bei allen 3 Unentschieden lagen wir zurück und sind wiedergekommen und haben noch gepunktet.
Ja.
Also was erwarten denn da Leute, dass nach so einem Kackspiel im Schneeregen gegen eine Truppe, die überhaupt nicht Fußball spielen will, ja, und Werder sich zurückkämpft irgendwie, nicht schön, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, ja, und der Trainer sagt, ja, war okay die Leistung, hätte natürlich gern gewonnen, aber ich kann der Mannschaft jetzt keinen Vorwurf machen, immerhin haben sie gefallen. Ja, also, was ist daran falsch? Also, kann ich nicht verstehen, kann man eigentlich doch wirklich nicht ernsthaft erwarten, dass wir da 3-0 gewinnen.
Ja, also ich kann das ja nur für mich sagen, ich habe mich auch geärgert, aber ich war jetzt weit entfernt davon, alle in Sack und Asche irgendwie, heißt das so, egal. Aber und ich gebe dir sogar Brief und Siegel drauf, wahrscheinlich, wenn wir jetzt nächste Woche Darmstadt oder Heidenheim hätten, wäre ich jetzt überhaupt nicht so pisst gewesen nach einem 1:1 gegen Bochum, weil ich dann halt nächste Woche. Aber mit dem Gefühl irgendwie, jetzt kommt halt Bayern, so ja, habe ich halt einfach Schiss davor, dass es uns irgendwie runterzieht. Aber es gibt halt eben, da bin ich dann ja auch komplett bei allen Optimisten, es gibt halt eben auch genauso gut andere Lesarten, bei denen man sagen könnte, ja, okay, so habe ich es nicht gesehen, stimmt eigentlich.
Nämlich, welche so Lesarten meinst du?
Naja, 4 Spiele am Stück ungeschlagen, so, das erste Mal so eine Serie hingelegt, seitdem wir aufgestiegen sind, ist was ich nicht wusste und was ich sage, ja, okay, also, ne, und was du halt gerade gesagt hast, davon in 3 Spielen, ich habe das jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, aber in 3 Spielen zurückgekommen, ja, super, also, ja, guck mal, das waren, ist ja was, wo man sich auch mental dran hochziehen kann.
Ja, das waren Gladbach, Leipzig und jetzt Bochum, ne, haben wir jedes Mal zurückgelegen. Ja. Davor 2-0 gegen Augsburg gewonnen, davor 2 Niederlagen gegen Stuttgart und Leverkusen. Ja, okay. Und davor ja auch eine ganz gute Serie gehabt mit 3 Spielen oder so. Ne? Das waren dann ja irgendwie Frankfurt, Wolfsburg und Union und diese Partien. So, ich würde das auch alles nicht so schwarz malen. Und mir ist das wirklich auch, ne, also manchmal denke ich, wenn man dann also das Spiel war schlimm, aber manche Kommentare waren noch viel schlimmer. muss ich sagen. Ja. Also manchmal kommt mir das vor wie so deutsche Kreuzfahrttouristen. Ja, die mit einer Anspruchshaltung, als müsste man da jetzt unterhalten. Also, da muss ich wirklich mal sagen, guckt euch die anderen Spieler an, die es an diesem Wochenende gab. Es gab, ja, bei diesem Schneeregen und nach dieser Winter, es gab kein einziges gutes Fußballspiel. Augsburg, Leverkusen, gegurke 0-1. Ja? Selbst die Siege von Bayern und Dortmund waren richtige Kackspiele in Darmstadt und Bayern zu Hause gegen Hoffenheim. Ne? Dann gab es irgendwie Mainz-Union oder so unentschieden, Freiburg-Union 0-0, Mainz-Heidenheim 1-1 oder Köln-Heidenheim 1. Es waren nur Kackspiele. Nirgendwo wurde schöner Fußball gespielt. Leute, da war eine Kackleistung, aber also war jetzt nicht kein spielerisch...
War nicht schön anzusehen, nein, sagen wir mal so.
Aber ey Mann, was erwartet man denn? Also, ne? Und auch zu sagen, dann ja, und Leo mit den gelben Karten, ey. Ich würde das eher so sehen, dass in so einem Spiel Bochum gegen Werder, ja, wo sich beide Teams neutralisieren, gibt es auf dem ganzen Feld nur einen Spieler, der einen Unterschied machen kann und der das Spiel entscheiden kann. Das ist Stöger von Bochum. So einen Spieler haben wir nicht, ja. Der hätte das gekonnt, der ist der einzige Unterschiedsspieler gewesen auf dem Feld, ja, unter dieser Konstellation, in dieser Konstellation. So, und da fand ich das eigentlich ein ganz...
Wie kommst du zu dem Schluss?
Naja, rein vom Potenzial
Duxch, her. Duxch kann das doch ja, auch.
Ja, okay, Duxch könnte es auch. Aber mir ging es um die Kritik an Leo, ne? Ich verstehe das, ich teile das auch. Ich stelle mir vor, ein Brasilianer mit der 10 auf dem Rücken, sagte er und streichelte sein Diego-Trikot. Ja, stelle ich mir auch einen anderen Spielertypen vor, ja? Aber jetzt in diesem Spiel... darauf rumzuhacken, immerhin hat der Stöger so provoziert und aus dem Spiel genommen und so genervt, dass der eben nicht in der Lage war, einen Unterschiedspass zu spielen.
So. Ja, hat ihm gleich in der 20. die Gelbe aufgezwängt. Ja.
Ne? Und beide, ja, haben ja auch beide drüber gelacht, das war natürlich wirklich Kasperle-Theater, aber er hat die so genervt und beschäftigt, also wie gesagt, das ist halt ein Spieler und Leo einfach ein Traumspieler für solche Konstellationen wie in Bochum. Ne? Ja. Da brauchst du solche Leute, die du liebst oder ne, die du gerne in deinem Team hast, ja, und die du hasst, wenn sie für die anderen spielen.
Ja, wie gesagt, für mich größte Leistung von Leo Bittencourt im Spiel gegen Bochum, auf dem Platz zu bleiben.
Ja, das stimmt.
Mit der gelben Karte in der 42. Minute, da habe ich ehrlicherweise, war ich fest davon ausgegangen, dass er oder Staye runterfliegen.
Staye hatte auch schon aber gelb. Haben sich beide ne? Und bei Bittencourt gab es die gelbe ja auch nicht für ein besonders fieses Foul, sondern weil das 7. Mal war oder so, dass er den Gegner legt. Ja, so. Aber ja, er hat Stöger komplett die Lust genommen.
Ja, das stimmt.
So, ja, das stimmt. Das war schon ein wertvoller Beitrag und so muss man im Moment das auch einsortieren, denke ich. Gerade nach der letzten Woche, wo ja auch wir wirklich keine gute Laune mehr hatten Ende der Folge und dachten, scheiße, vielleicht ist es, ne, Hashtag
aber dann doch sag mir nicht doch so mal, goldene Zeiten. Sag mir doch mal die drei Dinge, die dir am Bochum-Spiel gefallen haben. Einfach mal antizyklisch jetzt drauf gucken.
Ja, die Abwehr hat mir gefallen. Da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Ja.
Stark auch in der Elf des Tages. Friedel fand ich auch bärenstark. Wie gesagt, die sind...
Stark war in der Elf des Tages,
ja,
echt?
In der Kicker.
Wegen seines Tores.
Ja, ja, aber auch, weil er eine mega Zweikampfquote hatte, viele Kilometer abgerissen hat und auch Weiser, du hast ja gesehen, Bochum hat ja irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit kam so eine Statistik, wie Bochum seine Angriffe spielt. Und das waren irgendwie 64% über links und der Rest war 13 Mitte und 13 rechts. Ja. Und es ging ja nur über Andriy Ajay so.
Ja,
und
genau.
Das war Schwerstarbeit von der Abwehr. Und die haben keinen gefährlichen Abschluss im 16er zugelassen. Auch Friedel und Jung nicht. Das muss man auf jeden Fall positiv vermerken. Dann der zweite Punkt, den man positiv vermerken muss, ist das Zurückkommen zum dritten Mal in Folge.
Mhm.
Ja, klar, glücklich fällt der Ausgleich, aber die Führung für Bochum war auch ein Sonntagsschuss, ja, wo man auch nicht sagen kann, das war jetzt scheiße verteidigt oder so, sondern, ja, wenn du das mit Basketball vergleichst, ja, da gibt's ja auch die Defense, wenn es am Ende, wenn der Gegner am Ende, kurz vorm Ablaufen der Shotclock, wenn der schlechteste Schütze gezwungen ist, den Dreier zu nehmen und trotzdem trifft, ja, so, aber der schlechteste Schütze
halt.
Ne? Dann ist es trotzdem noch eine gute Defense, weil du den Gegner dahin zwingst, dass er eine miese Option wählen muss. So, und das hat unsere Abwehr eigentlich jedes Mal relativ gut aufgelöst. Ob das mit Asano bei Bochum auch so gewesen wäre, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall auch noch positiv zu vermerken. Ja. Und was drittes? So gut,
Zetterer.
So gut war es jetzt auch nicht.
Zetterer.
Ja, Zetterer. Würde ich auch sagen.
Zetterer hat mir gefallen. Das Tor konnte er nicht halten, hat zwei, drei richtig, richtig starke Paraden gehabt.
Ja, dieses eine abgefälschte Ding, was du eben schon meintest, ne?
Ja, den er geil über die Latte legt, wo ich dachte, warum springst du so früh ab? Und er genau das hat's gebraucht, um da noch anzukommen. Richtig, richtig gut. Die sind so gemein, diese Bälle.
Aber geil geflogen auch. Es sah einfach geil aus. Durchgestreckter Körper und dann mit der Faust und so. Timing stimmte. War schon geil irgendwie. Ne? Und auch am
Fuß,
muss man sagen, war er richtig stark, weil Werder hat zwar viel wegen spielerischer Unfähigkeit, sag ich mal, viel Bälle prügeln müssen nach vorne, weil Bochum ja ständig gepresst hat, aber Zetti wenig. Zetti hat meistens eine Anspielstation gefunden und überfordert waren dann die Feldspieler in erster Linie.
Ja, hat sich auch viel getraut, den Ball weiter flach durch die Mitte zu spielen und so.
Okay, da
fand ich
da
auch
hast
gut.
Du
aber ich habe noch eine unpopular Opinion. Ja, aber ich habe sogar noch eine unpopular Opinion vierten Punkt. Wer mir zwar nur begrenzt Eindruck machen konnte auf mich, weil er eben erst relativ spät eingewechselt worden ist, aber mir hat Kovnatski gut gefallen. Kovnatski hat sich in der kurzen Zeit, die er hatte, zugegebenermaßen dann auch in einem Powerplay, das aus dem Rückstand resultierte, aber hat sich in drei, vier richtig vielversprechende Abschlusssituationen gebracht.
Ich glaube, er hatte drei Abschlüsse. Einen sogar relativ gut, der ging so ein bisschen unter, weil er den völlig versemmelt hat und irgendwie 7 Meter vorbei. Aber die Position, in die er sich vorher gebracht hat, in die Schussposition, das war wirklich ganz gut.
Ja, und einen starken Kopfball nach einer Ecke, der knapp über das Lattenkreuz geht. Er hat einfach Alarm gemacht, so, und da habe ich dann auch gedacht, weißt du, die Anlagen hat der eigentlich. Ja. Ey, gib dem mal, keine Ahnung, ob diese Situation in dieser Saison für Werder nochmal irgendwie entsteht, aber gib dem mal 3-4 Spiele am Stück. So, dann macht der auch eine Bude und dann will er, keine Ahnung, also ich würde den noch nicht abschreiben.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ist wie bei Lienen, ne? Entschuldigung. Ja. Dass diese beiden Spieler so ganz dicht dran sind eigentlich.
Ja,
aber
genau.
Ne, wie wir es auch letztes Jahr immer über Stael gesagt haben, aber so diese Viertelschraubenwindung weiter, das fehlt noch so. Das muss jetzt reinkommen mit Spielpraxis. Und praktischerweise gibt es ja jetzt in München, ausgerechnet in München, gibt es ja jetzt auch Gelegenheit. Also da wird
Kovnatski
auf jeden Fall Minuten...
Das Undankbarste der Welt. So, lieber David, jetzt spielen wir in München. Wenn du dich empfehlen willst, bitteschön. So,
genau. Und jetzt
zeig mal, was du kannst.
Und jetzt lauf.
Ja, genau. Also wenn du keine zwei Tore machst, dann darfst du auch keine Ansprüche stellen.
Ja, okay. So.
Aber was ich noch sagen wollte, weil wir ja gerade auch schon mal irgendwie wieder an der doch relativ lauten Kritik auch an Marvin Ducksch nach dem Spiel gesprochen hatten. Ne? Du erinnerst dich ja vielleicht noch an meine etwas schräge Jürgen Wickmann Reminiszenz in Bezug auf Ducksch.
Cobra Wickmann.
Er hat jetzt Ja, genau, er hat jetzt gerade im Kicker hat ein Interview gegeben, wo er genau das gesagt hat, was wir meinten. Wo er meinte, ja, es gibt halt eben Spieler, da sieht man mich 80 Minuten in einem Spiel mal nicht, aber dann bin ich da. Ja, und das ist doch auch so. Du hast gerade gesagt, Stöger war der einzige Unterschiedsspieler. Ja, theoretisch wäre Duxch auch da gewesen, man hat ihn bloß nicht gesehen.
Hast du recht. Also das war dann eher so ein Spiel, wo man ihn 80 Minuten lang nicht sieht und dann ist er weg.
Ja. Ja gut, das kommt dann halt auch mal vor, ja.
Trotzdem ist mir auch, geht mir das auch ein bisschen gegen den Strich, diese ständige Genöle mit Duxch, ja. Ich möchte jetzt nicht nochmal die Statistiken rausziehen, das ist selbsterklärend, ja, dass wir vielleicht Letzter wären ohne seine Tore, ja. So, und ich kann auch verstehen, ne, ich hatte das früher mit Ivan Klasnic noch zu Dauerkartenzeiten und ja auch mit Özil zu Anfang, dass einen das wahnsinnig macht, diese Schulter hängen lassen, dieses Abwinken, ja. Ne? Ja. Und auch, er hatte ja auch einige Wortgefechte mit Bourré.
Ne, die, ja, und mit dem Jim auch.
Richtig, ne? Ja. Wobei ich ihm dann noch unterstellen möchte, positiv, dass es ihm vielleicht auch einfach darum ging, das Team besser zu machen und in seiner Führungsrolle sozusagen gerecht zu werden in seinen Augen. Das war jetzt kein Frust, das kann ich alles verstehen, aber das ist mir einfach zu viel. Und auch, dass jetzt Leute kommen und sagen, man muss mal den Woltemade bringen und so für den Duxch. Ey Leute, ihr tut auch diesen jungen Spielern keinen Gefallen damit.
Keinen Gefallen damit, Alter.
Wenn also die Mannschaft weiß, wie viel Verantwortung beim Spielaufbau und in der Offensive auf den Schultern von Duxch liegt, das ahnen viele Fans gar nicht, ja. Wie da Abläufe sind und so weiter und wie viel Verantwortung welcher Spieler nach vorne trägt, das kannst du nicht von Minute 1 an in einem Bundesligaspiel jetzt schon einem Woltemade auf die Schultern legen. So, das geht einfach noch nicht.
Nein, wie gesagt, also ich glaube, darüber muss man auch nicht sprechen. Da spricht dann Frustration aus den Stimmen derer, die da irgendwie das alles wieder relativ unreflektiert ins Internet beziehungsweise auf die Anrufbeantworter von irgendwelchen anderen Sendungen göbeln. Ja, deswegen, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber mit dem Bochum-Spiel haben wir ja jetzt auch formal die Hinrunde quasi abgeschlossen.
Richtig. Wollen wir noch mal ein ganz kurzes Resümee ziehen? Ich fange mal an. Ich hatte ja gesagt, wir werden 14er und da hat stehen auf Platz 14 nach der Hinrunde. Ja. Und da hat Werder natürlich die Erwartungen weit übertroffen mit Platz 13.
Voll over performed, ja. Aber ich weiß noch, war das in der letzten Folge? Da haben wir ja eigentlich auch schon darüber gesprochen, wie stehen wir eigentlich da und irgendwie so gefühlt alles ein bisschen schlechter. Zur Wahrheit gehört auch, ja, 4 Punkte weniger als nach der Hinrunde der letzten Saison. Mhm. Aber, und das fand ich ganz cool, 1 Punkt mehr auf den 16. als in der letzten Saison.
Ja.
Ist ja eigentlich auch was, wo man sagen kann, du, also im Abstiegskampf halten wir uns besser als in der letzten Saison.
Ja, aber ich meine, das ist ja nun auch ein bisschen Wohlfeil, stolz auf die schlechte Leistung der anderen zu sein. Also da kannst du jetzt keine Zufriedenheit rausziehen, dass die anderen noch mieser sind als letztes Jahr. Also klar, es ist beruhigend und man muss das natürlich in den Gesamtkontext, muss man das so sehen, ja, und das zeigt ja auch, dass das Gefälle zwischen Tabellenspitze und Tabellenende einfach auch immer größer wird, ne, dass halt die Kleinen kaum noch punkten gegen Mannschaften, die besser stehen als Platz 8, ne, so, und deswegen da unten ja Mainz und Darmstadt und Köln, also wie viele Punkte haben die, 11 oder so?
Ja, genau. Ne?
So, klar, ja, wir haben 6 Punkte Abstand, das ist relativ stabil und auch, wie gesagt, fand ich jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dieses Ruckeln nach diesem doch Teilumbau zumindest der Mannschaft und des Kaders. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben die Taktik gewechselt, wir haben 2. System dazu genommen, wir haben einen Torwartwechsel vorgenommen und so weiter und so weiter. Ne? Wir haben eine neue 6. Das darf man ja alles nicht unterschätzen. Und trotzdem war die Hinrunde natürlich vom Gefühl her 1000-mal schlechter als die im Aufstiegsjahr. Ne?
Ja, das stimmt.
So, das ist ja auf jeden Fall so. Das kann man ja auch nicht wegdiskutieren. Trotzdem finde ich, also um jetzt hier sofort ein Hühnerhaufen zu werden und Panik zu schieben und Stadionabriss und Trainerrauswurf zu fordern, ist mir dann Platz 13, 6 Punkte nach unten, ist mir dann ehrlich gesagt nicht Grund genug. Also da kann ich noch voll sagen, es ist alles im Plan. Vielleicht finden manche den Plan scheiße, aber man kann nicht sagen, dass sie nicht im Plan sind.
Ja, aber das Einzige, wo ich dann sage, ist, dass mir diese Balance zwischen Overperform und Underperform irgendwie nicht gefällt. Wir haben letzten Endes, glaube ich, stehen wir mit 17 Punkten in der Tat dann ungefähr da, wo wir hingehören. Aber dazu gehört halt auch, dass wir letzten Endes diese 17 Punkte wirklich mit einem immensen Kraftakt erreicht haben, weil wir in Spielen, wo wir eigentlich auf dem Papier klarer Underdog waren, irgendwie Punkte gequetscht haben. Ja, wir haben gegen die Mannschaften hinter uns echt schlecht ausgesehen, muss man echt mal ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben gegen Darmstadt verloren, wir haben gegen Köln unentschieden gespielt, gut, gegen Mainz haben wir gewonnen und gegen Union auch, aber gegen Bochum unentschieden gespielt. Ja.
Haben wir gegen Köln? Köln haben wir doch gewonnen. Und gegen Köln Mainz gewonnen? Haben wir auch gewonnen und gegen Union haben wir auch gewonnen.
Haben wir gegen Köln gewonnen?
Ich meine, ja. Ja, bin ich mir sogar ziemlich sicher, zu Hause.
Jetzt, wo du es sagst, ich habe das irgendwie gerade in die letzten Spiele, dann behaupte ich das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war, und das bleibt dann in erster Linie hängen, so Spiele wie Darmstadt-Heidenheim beispielsweise, ja, wo du einfach wirklich mit erschreckenden Leistungen nicht geliefert hast.
Aber
und das dann irgendwie mehr oder weniger die Kohlen aus dem Feuer holen musstest mit so Brechstangenspielen wie gegen Leipzig, ja, oder
naja, gut, könnte es auch andersrum argumentieren, ne? Man könnte auch sagen, dass wir dann in der zweiten Hälfte der Hinrunde doch gegen ziemlich eigentlich auf dem Papier bessere Teams stabil gepunktet haben und auch immer verdient was mitgenommen haben. Ja, und dass wir in den Momenten gegen direkte Konkurrenten zu Hause auch da waren. Und Stichwort Augsburg und Union dann Ende der Hinrunde. Und dass man da schon auch eine Entwicklung in der Spielweise und in der Stabilität und gerade in der Defensive deutlich mehr Sicherheit sieht. Und gerade das, was du sagst und was mich auch immer noch ärgert, ja, die Spiele in Darmstadt oder auch in Freiburg, ja, das ist ja dann nächste Woche, spielen wir dieses 0-1 in der 97. Minute durch Philipp, weißt du das noch? Solche Dinger zu verlieren oder Hoffenheim dann, wo du zurückkommst auf 2-2 und dann das 2-3, ne, und Darmstadt-Heidenheim. Das macht mir eigentlich Hoffnung für die Rückrunde, dass die deutlich besser wird als die Hinrunde, wie ich es auch schon vor der Saison gesagt habe, weil wir diese Spiele nicht mehr haben werden gegen Darmstadt und Heidenheim, weil wir viel stabiler geworden sind. Und ich sicher bin, dass wir beide Heimspiele werden wir gewinnen. Da bin ich mir absolut sicher. Und wenn wir dann dieses Level halten, auf dem wir jetzt sind, ne, können wir halt auch die komplette Rückrunde durch bestehen gegen Gegner wie Wolfsburg und solche Teams. Und Augsburg und Union und das kommt dann ja alles, ne? Und dann rechne ich uns auch gegen Freiburg eine Chance aus, zu Hause, ne? Ende, am 27. ist das, glaube ich. Gruß an Micky, genau. Willkommen nach Bremen. Da ziehe ich eigentlich eher was Positives raus.
Gehst du zum Freiburg-Spiel?
Ich habe es zumindest gestern, lieben Gruß von Micky, haben wir 2 Stunden lang rumgesponnen.
Du kannst dir mal das Darmstadt-Spiel auch merken. Nur mal so jetzt hier haben wir, ne, wenn wir gerade beim Aufnehmen sind und keiner zuhört.
Und noch einmal Klaus Krasula sehen. Du erfüllst mir einen Traum.
Ja, genau. Der Helm. Ja. Wir nennen ihn nur noch den Helm. Egal. Aber also im Großen und Ganzen sagst du, du bleibst weiter optimistisch für den Blick auf die Rückrunde.
Ja, ich bleib weiter realistisch, würde ich sagen. Ne? Also nur, wie gesagt, was ich jetzt meinte, dass das jetzt alles okay gelaufen ist, ja, finde ich, also gemessen an meinen persönlichen Erwartungen, ne, heißt das ja nicht, dass das jetzt alles gut ist, ja, und wie gesagt, wie lange schon, mein lieber Freund, wahrscheinlich seit wir uns kennen, sage ich, wann kommt endlich Verstärkung fürs zentrale Mittelfeld, so, und denn diese Baustelle war in Bochum ja wiederzusehen, ich sprach eben schon drüber, ne, und du hast dich auch schon wieder aufgeregt, ne, und fast in den Rant-Opa wieder und hat es fast schon wieder die Barberjacke übergeworfen, als man wieder vor Augen, wieder dieser Angriff, wieder ein Pässe beim Konter in die Hacken gespielt werden und sowas.
Ja, genau.
So. Und das macht mich ja auch, das macht mich rasend. Ja, ja. So. Und diese Baustelle ist immer noch da. Ne? Und klar, du hast Naby Keita, der dahin sollte. Wir müssen das Fass jetzt nicht nochmal aufmachen, aber es gibt natürlich die Option, dass er fit vom Afrika-Cup wiederkommt, Guinea scheidet in der Vorrunde aus und dann ist er in Freiburg schon, könnte er schon spielen, wenn er fit ist. So. Und wer weiß, ob er dann nicht Neustart, ne, alles wieder auf Null und dann vielleicht die Verstärkung wird, die wir uns schon im Sommer erhofft haben. Aber kann man damit planen?
Ohne Spielpraxis beim Afrika-Cup wird das nichts.
Nee, und es ist auch... Jetzt
aber 90 Minuten auf der Bank gesessen,
ja,
ne?
Ja, und das, ich hoffe, du hörst auch raus, dass das jetzt nicht die Variante ist, an die ich jetzt mit religiösem Eifer glauben würde. So, aber nichts.
Aber was würde denn ein Abgang von Boré machen?
Ne, lass uns mal ganz kurz das zentrale Mittelfeld noch, ne? Weil da möchte ich wirklich sagen, wir haben jetzt ja den großen Malatini geholt, ne? Oh, den ich ja liebe, ihr mich so in dem Video. Der ist ja wirklich, also spitze Schreie, wie so, ne? Meine.
Hast du das Video von seinem ersten Training gesehen gestern? Nee. Oh. Also, du weißt ja, ich bin ja ein großer Freund, der immer bei, gerade bei Neuzugängen auch immer so ein bisschen mit bangem Blicke darauf guckt, wie wird der vom Team aufgenommen und wie ist der mit seinen Kollegen und so, Alter. Schon auf einem Rumwitzeln, hat Leo in den Arm genommen und ist die ganze Zeit im Training am Lachen und freut sich beim 5 gegen 2 wie ein kleines Kind, wenn er irgendwie den Ball in der Mitte abfangen kann und so. Der macht einen geilen Eindruck. Ich finde den total cool.
Auch ein richtig gutes Gefühl bei ihm irgendwie. Und ich finde auch den Move geil, Nelson Valdez dazu zu holen, ja.
Ja, stimmt. Als Händchenhalter.
Ja, aber auch als Integrationsminister sozusagen. Ne? Denn ich glaube schon, wenn man sich daran erinnert an so Experimente wie mit Mina und so, der dann ja irgendwann vor Einsamkeit, das war ja fast Kindesvernachlässigung, ja. So, der dann ja vor Einsamkeit so gelitten hat. Oder denk an Carlos Alberto und war doch
Gustavo Neri.
Ja, war doch von ihm das Zitat, immer, das war so kalt, immer Regen,
Das war Baiano.
Aber ja, Junior Baiano.
Junior Baiano.
So, und da haben die natürlich, ich glaube, da achten die schon drauf. Und ich glaube, Werder setzt große Stücke auf den Malatini. Und ich glaube, das wollen die wollen ihn wirklich so pampern. Auch 4,5 Jahre Vertrag finde ich mega geil.
Ja, total geil. Und der hat ja, glaube ich, schon 60 Erstligaspiele in Argentinien gemacht, U23 gespielt, hat schon, glaube ich, hat er nicht auch Copa Libertadores schon ein paar Spiele gemacht und
das
so?
Das weiß ich nicht. Zumindest hat er irgendwie 40 oder 60 Einsätze in der argentinischen Liga. Und ich meine, da wissen wir, also das ist jetzt kein Kuschelfußball da. Ne? Also der wird die Härte haben und so. Vielleicht muss vielleicht noch ein bisschen, Bundesliga hat noch halt noch höheres Tempo und ne, muss dieses Thema lernen, aber ich gehe schon davon aus, dass der relativ schnell fester Bestandteil des Kaders wird und auch seine Kurzeinsätze bekommen wird.
Ja, genau,
und
das
dieses
ich auch.
Video, ich habe ein Video gesehen, 10 Minuten und wirklich, ich dachte, das ist der junge Lucio.
Ja, mit den Vorstößen.
Ja, so diese geile 1,90, aber Dynamik und ich find's total geil. Und im Fanclub haben wir auch drüber gesprochen, Tristan meinte, er erinnert mich auch ein bisschen an Sokrates.
Oh, ja genau, aber auch immer auf der Balance zwischen Gelb und Rot.
Bin ich mir auch sicher, dass wir da noch einige...
Ja, genau.
Einige Situationen schön durchstehen müssen.
2 Sekunden zu spät, aber trotzdem durchziehen.
Argentinische Liga, ne? Und wahrscheinlich wird er sich komplett wundern, dass er dafür vom Platz fliegt, während es in Argentinien dafür nur eine leichte Verwarnung gibt.
Oh, nee, Schulterklopfer. Ja,
das alles will ich nicht ausschließen. Aber noch eine andere Theorie, die bei uns in der Fanclub-Gruppe auch rumging, war die Frage, wenn die jetzt Nelson Valdez, vielleicht kommt ja auch noch so eine ganze Truppe von argentinischen Nachwuchsstars.
Naja, nee, ich habe jetzt heute nochmal die Gerüchteküche gecheckt. Ich weiß, du liebst es, wenn ich wieder mit dem Worum komme.
Absolut, ja.
Angeblich sind sie am Sprechen mit einem chilenischen 21-jährigen Zentralmittelfeldspieler. So. Ja, so.
Und dann macht es doch auch Sinn, mit Nelson Valdez ne? Wenn die da noch einen zweiten holen. Und wie gesagt, Baumann meinte ja, das dauert manchmal länger aus dem Ausland und so. Und ich finde es irgendwie geil, da nach Talenten zu gucken. Ich mag den Move.
Ja, wenn du einen vernünftigen Plan für die Integration hast, bin ich total dabei.
Integration, Mass-Integration.
Mass-Integration. Ich will noch mal eben ganz kurz gucken, wie heißt er denn noch gleich? Verdammte Scheiße, mir fällt es wieder nicht ein.
Ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir uns den Namen wirklich merken müssen.
Ja, okay.
Ob da wieder.
Du weißt, wie es läuft. Ja. Ich werde einfach mit einem Spitzenschrei sagen: Siehste? Ja. Siehste?
So, und dann können wir auch, wo du gerade argentinische Internetforen durchforstest, können wir jetzt ja auch noch mal zu deinem Boré-Thema kommen.
Ja, weil ich habe mir gestern über unseren ich bin ja bei Twitter beziehungsweise X nur noch mit unserem Worum Podcast Account unterwegs und da kam gestern so mehr oder weniger random dann die Meldung Frankfurt und Porto Alegre einigen sich auf Boré-Transfer. Ja. Natürlich sehr, sehr clickbaity.
So ist es.
Ohne zu sagen, wann, ist noch nicht klar, aber ich habe natürlich drauf geklickt, weil ich es wissen wollte.
Ja.
sah dann, okay, also die scheinen sich geeinigt zu haben. Es gibt mittlerweile sogar Fotos von Boré in irgendeinem Bremer verschneiten Garten, ja, wo er dieses rote Trikot von Porto Alegre anhat. Ja. Wo ich mir denke, so, ey, sag mal, okay. Aber lange Rede. Sag mir mal bitte ganz kurz, was du davon hältst. Ich habe viel jetzt in Social Media gelesen, von wegen, ja, und ist doch aber okay, der kümmert sich um seine Zukunft und der will ja auch wissen, wie es dann weitergeht. Und wenn Frankfurt und Porto Alegre einen Deal machen, dann ist das doch das gute Recht und so. Ich find's trotzdem schräg, oder?
Was findest du genau schräg?
Dass er sich jetzt im Trikot von Porto Alegre ablichten lässt, in Bremen, während er noch ein halbes Jahr für Bremen spielen soll?
Also.
Oder stößt du dich da nicht dran?
Also, ja, nee, also so richtig tangiert mich das ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, das gehört einfach zu diesem Geschäft dazu. Also, die wichtigste Frage ist, also gehen wir doch mal davon aus, dass er das Jahr jetzt bei uns zu Ende spielt. Ehrlich gesagt habe ich nicht eine Sekunde gedacht, dass der im Winter geht. Oder? Hast du das ernsthaft?
Ich glaube, dass die Messe noch nicht gelesen ist.
Okay, na gut. Also schüttet Häme über mir aus, dann berechtigt. Aber ich habe das von Anfang an für eine reine, aufgeblasene Nummer gehalten. So, spätestens...
Haut er sich rein noch?
Ja, da gehe ich fest von aus, okay, dass er das macht. Und ich glaube, es ist so, die wollten ihn unbedingt haben. Ja, so, er ist ablöst oder beziehungsweise der Vertrag, Frankfurt will ihn abgeben Ende des Jahres, noch ist er bei uns und Porto Alegre ist das, ne?
Ja, genau.
Porto Alegre will ihn unbedingt haben und hat sich ja medial in Brasilien, ja, schon wahnsinnig aus dem Fenster gelehnt. Die Äußerungen, die da in der Presse waren, ne, kamen ja auch von Präsidenten und also von Vertretern des Clubs, die ja schon richtig dicke, wir holen den und so, ne, dicke Hose gemacht haben. So,
ja, genau.
Und so lässt sich, glaube ich, auch erklären, dass Boré jetzt dieses Foto macht, damit Porto Alegre auch jetzt irgendwas zum Vorzeigen hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
So, und dass er sich jetzt darum kümmert in der Winterpause, wo er dann ab Sommer mit seiner Familie leben wird, da kann ich auch jetzt nichts Schlimmes dran finden, ehrlich gesagt.
Ja, aber du machst natürlich die Tür auf für Leute, ja, der hat doch jetzt Schiss davor, sich noch zu verletzen, deswegen zieht er jetzt im Abstiegskampf zurück. Sowas können wir nicht gebrauchen.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, okay. Wie gesagt, wir werden sehen, was passiert. Ich bin mittlerweile auch mit Blick auf Kader generell und mit der Ankündigung, dass, wenn noch was Unerwartetes passiert, man, Zitat, nur noch auf Knöpfe drücken muss und dann sofort den Nachfolger an der Hand hat. Mal gucken. Bin ich jetzt auch erstmal, was die Position angeht, entspannt. Stand jetzt ist er Teil unseres Kaders und fertig ist der Lack, oder?
Ja, und Stand jetzt hat Werder mit Sicherheit niemanden Gleichwertiges an der Hand sofort, wenn Boré wirklich geht, ja, weil das ist ein Spieler, der hat 8-9 Millionen Marktwert, ja, und das ist ein Nationalspieler und ein Europa League Held, ja, so, und er hat bei uns in 11 Spielen 4 Tore geschossen und ist sofort im System und spielt wahnsinnig mannschaftsdienlich, ja, er ist auch in Bochum, wo er ja halb im Mittelfeld und im Prinzip nur damit beschäftigt war, Räume zuzulaufen, so, und da war nun wirklich von fehlendem Einsatz nichts zu spüren und so ein Spieler kann Werder nicht gleichwertig ersetzen, das heißt, ich bin der Meinung, die sollten alles tun, um den zu halten, weil du einen funktionierenden, Bundesliga-tauglichen Spieler hast, von dem du immer weißt, was du bekommst. Und wenn du jetzt, du kannst keinen gleichwertigen Ersatz aus der Bundesliga kaufen und du kannst auch nicht warten, bis dann irgendwie ein Perspektivspieler auf dem Level ist von Boré. Es wäre absolut dämlich, den jetzt abzugeben.
Den jetzt noch gehen zu lassen.
Ich traue dem
aber so
auch,
verkaufen sie es ja.
Ja, und ich traue dem auch charakterlich absolut zu, sich bis zum letzten Spiel für Werder Bremen einzusetzen. Und das hat man auch aus Frankfurt gehört, dass der, obwohl er abgeschoben wurde, nachdem er den Verein zum Europa-League-Sieg geschossen hat und dann kam Kolo Muani und dann war Boré irgendwie Stürmer Nummer 4 und trotzdem hat er sich immer professionell verhalten und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da keine Zweifel dran, das ist keine Luftpumpe. Glaube ich nicht. Aber wie gesagt, kübelweise Häme über mich.
Wenn er dann doch noch geht und beim Abflug vom Bremer Flughafen das Wappen von Porto Alegre küsst.
Genau, mit dem Mittelfinger aus dem Flieger.
Genau.
Ja.
Und man das Zitat von Baiano in Zukunft Raphael Boré zuordnen
genau,
kann.
Genau, ne? Und er im HSV-Trikot Bremen verlässt. Ja. Nein, ich glaube es nicht. Nennt mich naiv, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und aus Werders Sicht würde ich das auf gar keinen Fall machen.
Mit Blick auf die Uhr, mein Lieber. Ja. Müssen wir jetzt den Elefanten im Raum adressieren. Denn der Titel dieser Folge...
Den haben wir noch gar nicht genannt. Es ist vielleicht der eindimensionalste Titel.
Ja, und es ist gleichzeitig, ich kann nicht ohne Stolz behaupten, dass es das erste Mal ist, dass es sich bei dem Titel dieser Folge um ein Zitat meinerseits handelt.
Naja, um eins der Vorschläge hast du schon gemacht und auch Titel mal beigesteuert. In dem Fall war das irgendwie so ein Satz in einem längeren Gespräch und dieser Satz, der war so ein bisschen... So wie wenn man früher im Sommer Auto gefahren ist und dir ist so ein Insekt an die Windschutzscheibe geflogen und du hast es nicht mehr weggekriegt, weißt du? So, du konntest mit Spritzwasser Scheibenwischer, aber irgendwie klebte da immer noch Blut von
mir. Es wurde nur schlimmer.
Ja, der Satz ging nicht mehr weg. Ja. Und so heißt die Folge.
Ja, das fühle ich. Ja. Die heißt, das gucke ich nicht.
Das gucke ich nicht.
So. Und dreimal dürft ihr raten, um was es geht. Ja, richtig, um Sonntag.
Ja, eigentlich auch ein Satz, den Werder-Fans nur einmal im Jahr sagen.
Ja, genau. Es ist genauso wie meine Kinder sagen, nee, zum Zahnarzt gehe ich nicht.
Und wie gesagt, du musst das mit diesem passiv-aggressiven Unterton. Das gucke ich nicht.
Ja, so. Genau. Laber mich nicht voll.
So muss das.
So, ja. Ihr selbst Werder-Fans, die von diesem Podcast noch nie gehört haben, weil sie die letzten 10 Jahre im Koma lagen, liegen wahrscheinlich sehr nah dran, wenn sie raten, um was es geht. Nämlich, Werder spielt mal wieder beim FC Bayern am Sonntag. Und sagen wir so, die gelbe Kartenstrategie der Stammformation von Werder Bremen am vergangenen Wochenende lässt die ohnehin schon niedrige Wahrscheinlichkeit, dort etwas zu holen, nahezu gen Null sinken, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn neben unserer chronisch unterbesetzten Truppe werden jetzt dann am Sonntag in München auch noch Duxch und Leo wegen ihrer 5. gelben Karte fehlen. Und dann bleibt von meiner Seite eigentlich nur die Frage, weil meine Haltung zum Spiel ist klar, ich gucke das nicht, nur die Frage an dich, was erwartest du denn?
Willst du das mir in die Hand versprechen, dass du dir das nicht angst? Darüber sprechen wir vielleicht später nochmal.
Du, das wirst du nicht überprüfen können.
Digga, die Gelbsperren finde ich jetzt das geringste Problem. Ja, weil, klar, Leo kannst du natürlich brauchen, ja, um Musiala 80 Mal gegen Schienbein zu treten. Aber ich würde ein Monatsgehalt, hätte ich drauf verwettet, dass er sich spätestens in München die fünfte Gelbe abgeholt hätte, ja, und damit gegen Freiburg gefehlt hätte. Und das hätte ich schlimmer gefunden, weil, you know why. Und bei Dux habe ich ja sogar den Verdacht, dass es sich um eine sogenannte Machet-Marvin-Aktion handelt. Ja, denn wie er sich da kurz vor Schluss, wie er über den ganzen Platz läuft, um einmal den Schiedsrichter zu beleidigen, um sich die fünfte gelbe Karte abzuholen. Also tut mir leid. Ne? Da glaube ich schon, dass da so ein gewisses Machet-Duxchi schon im Spiel war. Und ich sag mal so, ich find's genau richtig. Was willst du mit Dux? Soll der 85 Minuten lang dem Ball hinterherlaufen in München oder sich da dann die gelbe Karte holen, weil er so frustriert ist, und dann fehlt er zu Hause gegen Freiburg. Und
du, ich sag mal so, selten hat der Begriff Verteidigen fängt im Angriff an so gut gepasst wie in diesem Spiel.
Ja. So, und da brauchst du im Prinzip, ja, wie gesagt, Duxchi kann viel mit dem Ball, aber damit kannst du halt als Werder Bremen in München nicht viel anfangen, viel mit dem Ball zu können. Nee,
das heißt, dann gehst du davon aus, dass Grosso spielt.
Der ja gute Szenen hatte mal gegen München. Ich erinnere da an dieses Solo, wo er fast durchgekommen wäre, weißt du, wo er, kannst du dich dran
erinnern?
Hat er
nicht sogar sein einziges Tor? Nee, das hat er gegen Leipzig gemacht.
Das war gegen
ne?
Leipzig. Nichtsdestotrotz, man sieht ja, wie viel Angst Bayern München hat daran, dass sie extra noch ein Trainingslager machen.
Ja, genau. Wir
sind ja nach Portugal geflogen.
Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, ja, genau.
So.
Ich saß gerade hier bei uns in der Redaktion und spreche mit jemandem über das Bayern-Spiel am Wochenende, ein Schalke-Fan zugegebenermaßen. Ja. Und dann sagt er zu mir, also Bayern war doch noch nie so schlagbar wie jetzt. Die haben doch diese Saison schon voll viele Spiele verloren. Ich so, wie bitte? Dann gucke ich das nach. Bayern hat nur ein Spiel verloren, und zwar gegen Frankfurt, diese 0-5-Schraube, ja, oder was das war.
Ich glaube auch, man sollte sich bei solchen Einschätzungen nicht auf Schalke-Fans verlassen, glaube ich. Da fährt man auch nicht so gut mit. Naja, Bayern, es kam ja immerhin, es ist eigentlich auch albern, jetzt zu sagen, dass da ja vielleicht Innenverteidiger ausfallen. Ich daran jetzt los, du hast recht, ey, ich guck's auch nicht.
Bayern spielt mit Sven Ulreich in der Innenverteidigung.
Ja, naja, gut, okay. Aber sind wir doch mal ehrlich, Operation Schadensbegrenzung, oder? Also bei Anstoß 3 klickt man vorher an, verhindert ein Debakel.
Ja, und selbst das wird uns nicht gelingen. Okay. Spoiler. Gucken wir jetzt in irgendeiner Form noch taktisch drauf. Ich weigere mich, aber ich wäre durchaus dazu bereit, dir zuzuhören, wenn du noch irgendwas Sinnstiftendes beizusteuern hast.
Nee, ich möchte das eigentlich. Nein, das möchte ich nicht.
Nein, das macht dich sehr sympathisch, aber einfach nur, weil ich gerne lachen möchte, möchte ich dich bitten, einmal die Aufstellung zu
raten. Weil du lachen möchtest?
Ja.
Okay, also die Abwehr stellt sich ja auf. Wir hätten übrigens auch eine neue Megaserie, wenn Niklas Stark 3 oder 4 Spiele nacheinander wirklich fit ist.
Hintereinander macht.
Und bitte, wenn er fit ist, spielt er überragend. Also hinten bleibt alles, wie es ist. Ja, Zetterer, Jung, Friedel, Stark.
Agu oder Demann?
Ich würde fast sagen, da du spielerische Elemente, die vielleicht, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, die ja in Bochum gefehlt haben, ne, hatte ich mich drüber beschwert, dass Stöger hättest du natürlich mit Ginma draußen und Schmid im Mittelfeld und mit einem echten Linksfuß dem Mann statt Agu auf der Seite mehr spielerische Kontrolle gehabt, ja. Aber das ist jetzt auch zu spät, das zu kritisieren.
Müßig, ja, genau.
Deswegen glaube ich, dass der ja auf der 6 spielt. Ich glaube, dass Agu wieder spielt, erstmal. Das ist ja die Seite von Leroy Sané. Und da, denke ich, brauchen wir schon ein bisschen Tempo. Und ob Sanés Gegenspieler Fußball spielen kann, ist ja erstmal sekundär, würde ich sagen. Deswegen Agu. Dann glaube ich, dass er vorne auf jeden Fall mit Boré und Ginma spielen wird, ne? Ginma in der Hoffnung auf One-Trick-Pony-Aktion. Erinnere da an Rashica vor ein paar Jahren, dem das ja auch irgendwie einmal gelungen ist, da so einen Konter durchzulaufen und ein Tor zu schießen. So, und auf der 8 ist ja jetzt die Geschichte, ne? Ich glaube, dass Linen spielen wird und vielleicht auch auf der 6 und Steyer auf der 8 oder Doppel-6
Echt? Ja. Wow, okay.
Glaube ich. Den sehe ich da noch, ja, und Romano Schmid.
Ja, ich glaube.
Ich höre dich nicht lachen, mein Freund. Ist das?
Nee,
aber du weinst auch nicht.
Nee, ja, genau. Ich überlege gerade. Ich fühle mich gerade fast gemüßigt, auch noch eine Aufstellung zu raten, auch wenn ich es nicht gucke.
Es ist dein Podcast. Du darfst machen, was du willst.
Ja, ich wäre, glaube ich, in der Defensive bei dir. Beim Mittelfeld sehe ich es anders. Ich glaube, er spielt mit Grosso auf der 6. Ich glaube, er spielt mit Staye und Schmid auf der 8. Und ich glaube, er spielt mit Kovnatski und Boré.
Auch eine gute Idee. Habe ich auch schon überlegt, ja. Das kann gut sein. Mhm. Grosso auf der 6.
Ja, das macht er.
Das heißt, du glaubst, dass er Grosso statt Linen bringt von Anfang an?
Ja. Ja, das glaube ich.
Das Forum explodiert in 3, 2,
1. Ja, implodiert, genau. Also schön mal die direkten Messages sperren, ja, für die nächsten 7 Tage.
Okay, aber dann haben wir ja was zum Abgleichen. Ich denke uns,
genau, was zum Lachen nach dem Spiel.
Unsere Tipps gehen vermutlich nicht so weit auseinander.
Ich glaube schon.
Fang an.
Ich sage 1-7 aus Werder Sicht, nicht aus Bayern Sicht.
Ja, gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Jetzt ernst?
Ich sag, Toni Jung macht das 1-0.
Ernsthaft oder was?
Ja, wir kriegen da so den Arsch versohlt. Aber
nein, ich meinte doch, dass wir ein Tor schießen.
Ach so, ja, das glaube ich.
Also nicht 7-0.
Das
ja,
glaube ich.
Okay, das ist jetzt auch.
Was sagst du denn? 2-3.
Hast du mich ein bisschen verunsichert. Ich glaube nicht, dass wir da ein Tor schießen. Oder naja, doch, vielleicht schießen wir ein Tor. Aber ich sage, wir kommen mit 4-1 davon.
Du meinst, ja, also, das, so bescheuert das klingt, da würde ich dann sagen, Glück gehabt. Weil meine größte Sorge ist in der Tat, aus dem Spiel rauszukommen und vor Freiburg zu denken, Alter, haben wir da den Arsch versohlt gekriegt, verdammte Angst. Und deswegen, ja, ich hoffe, also wenn das würde für mich klar unter Schadensbegrenzung fallen, ehrlicherweise, in 1-4. Ja.
Nur wenn du bedenkst, dass Hoffenheim, dass Bayern scheiße gespielt hat und Hoffenheim trotzdem 3-0 gekriegt hat.
Ja,
genau. Wäre 1-4 wahrscheinlich okay. Und dann ist ja das Beste daran ist ja, danach ist es vorbei.
Ja, genau, dann haben wir es für diese Saison, genau. Das ist meine, ich freue mich am meisten auf den Abpfiff. So, aber das klingt auch alles so geil, und ich glaube ehrlich gesagt, wir haben noch nie einen so undifferenzierten, wenig detaillierten Vorausblick auf ein Spiel gemacht.
Und wir hatten auch selten so einen eindimensionalen Titel dazu. Das gucke ich nicht.
Ja, das gucke ich nicht.
Im Forum-Podcast, das höre ich nicht.
Ja, wir müssen unsere Folgenankündigung in Zukunft vertonen. Das gucke ich nicht.
Mein Lieber, ey Mann. Ja. Na gut.
Lass mich.
Okay. Und jetzt können wir ja sagen.
Jetzt kommen wir zu den wirklich schönen Dingen des Worum-Podcasts.
Und wo guckst du dann wirklich?
Ja, genau. Da reden wir nachher drüber. So. Ich möchte jetzt gerne lieber Thomas.
Wir haben dreimal gleichzeitig angesetzt. Ich wollte nur einen Satz. Wir nennen die Spendernamen.
Ja, ich hätte das jetzt noch etwas blumiger ausgeschmückt und die hätte den Teppich noch etwas weiter ausgerollt, aber hey, fall doch gleich mit der Tür ins Haus, zu der ich dir eigentlich gerade den goldenen Schlüssel in die Hand drücken wollte, um die Ruhmeshallen des Worum-Podcast aufzuschließen und unseren Hörerinnen und Hörern zu zeigen, was wir uns da alles überlegt haben. Stichwort goldene Bronzestatuen und so.
Ich schalte kurz auf stumm und du kannst mit der Zeremonie beginnen.
Goldene Bronzestatue. Ne? Man sieht, der Siegert weiß, wovon er spricht. wir wollten ja jetzt wirklich auch mal zumindest uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, um mal genüsslich uns darüber auszulassen und teilweise auch peinlich berührt auf den Boden zu schauen, ob der Großzügigkeit, die uns im Rahmen unserer Supporter-Aktion für den Worum-Podcast zuteil geworden ist. Wir hatten das letztes Mal schon kurz angerissen, ne? Unheimlich viel Unterstützung von echt vielen Leuten bekommen und teilweise auch wirklich in Größenordnungen, wo Thomas und ich uns kurz unsicher angeschaut haben und überlegt haben, ob sich da jemand beim Überweisen über die Banking-App möglicherweise verdrückt
hat.
Wir
haben noch nie so viel Geld auf am Haufen gesehen.
Ja, genau, ja. So ganz so schlimm ist es nicht, aber unterm Strich können wir auf jeden Fall sagen, also erstens, das hat uns wirklich die Schuhe ausgezogen, wie viele Leute das halt eben auch kombiniert haben mit total geilen, lieben Kommentaren, um uns zu verdeutlichen, wie viel ihnen der Podcast auch bedeutet. Ja. Das finde ich erstmal fernab von allem sowieso schon mega. Ja. Und es sind einfach wirklich so viele Leute, dass das den Rahmen sprengen würde, sie jetzt alle zu nennen. Aber wir haben uns überlegt, wir würden ganz gerne so aus den einzelnen Kategorien mal wenigstens ein paar Leute nennen.
Ja, aber wir können ja nach und nach, lass uns doch in jeder Sendung, finde ich, sollten wir da schon unsere Spender feiern oder zumindest ein paar, ne?
Ja, na klar.
So, und bedeutet aber auch, ne, das System funktioniert natürlich nur, wenn ihr weiter überweist, Leute. Ihr müsst uns schon weiter, ne, sonst never stop a running system. Okay. Was wir auf jeden Fall, wir hatten ja zwei. Nee, du?
Ja, ich wollte nur sagen, wir haben jetzt natürlich eine relativ lange Liste, weil wir die Aktion gestartet haben, um sie wegzuarbeiten. Da bleiben wir exemplarisch, aber von dieser Folge an werden wir in den darauffolgenden Folgen immer die Leute, die neu dazugekommen sind, auch nennen. Also das ist ja selbstverständlich und sollte auch das Ziel sein, wirklich.
Genau. Und es gab ja die Möglichkeit, einen Einmalbetrag zu überweisen und die Möglichkeit der monatlichen Unterstützung. Und bei beiden Varianten habt ihr wirklich gehorcht, was wir gesagt haben. Nämlich, jeder hat das gegeben, was er kann. Und das ist ganz, ganz großartig. Und trotzdem müssen wir natürlich die Leute mit den Spendierhosen, ne, wie mein Opa immer gesagt hat, müssen wir natürlich schon irgendwie, wollen wir auch feiern, wir haben dieses Bedürfnis, einfach nochmal Danke zu sagen. Und deswegen dachten wir, es gibt ab jetzt Wurm-Podcast Scheichs und Scheichinnen. Ja.
Ja,
Leute,
gut,
die sich praktisch nicht nur ein Stück dieses Podcasts, sondern auch unsere Herzen und unsere Körper gekauft haben damit, ja, mit Überweisung. Wir wollten es offen lassen, ne? Es kamen Überweisungen im dreistelligen Bereich, einmal Überweisung. Ganz, ganz großartig. Jeder, wie er kann. Vielleicht tut's euch ja auch gar nicht weh mit euren Willen auf Sylt. Dann zieht doch zu eurem Geld in die Schweiz. Danke dafür. Und ich möchte einfach mal mit einem Namen anfangen. Offiziell Scheichen des Wurm-Podcast. Danke, Wuppi.
Ja, Wuppi hat sich wirklich in einer Größenordnung beteiligt, wo wir dachten so, wow, wie großzügig ist das denn? Großartig. Deswegen wirklich von uns beiden, liebe Wuppi, vielen lieben Dank, total geil. Ja, Wuppi hat's vorgemacht für die Möglichkeit, uns einmalig mit einem Beitrag zu supporten. Aber wir haben halt eben beispielsweise dann auch aus der Kategorie monatlicher Support noch ein paar Namen genannt.
Sag mal erst ein paar Scheichs noch. Ja? Haben wir nicht noch mehr Scheichs?
Wir haben noch mehr Scheichs. Lass mich mal eben einmal die Liste durchscrollen. Ja. Einfach nur, um mal exemplarisch zu bleiben. Wir haben da die liebe Bianca, die uns sehr, sehr großzügig supportet.
Danke,
hat.
Danke, Bianca.
Ich roll die Liste mal weiter durch. Da sind wirklich bemerkenswert hier der Markus, der dann auch noch dazu geschrieben hat, dass er uns sehr für den Podcast dankt, was mich immer total berührt hat, wenn da so ein paar Leute einfach dazu geschrieben haben. Teilweise waren Leute dabei, die geschrieben haben, ey, ihr habt uns mit der Art und Weise, wie ihr den Podcast macht, habt ihr uns wirklich durch die Pandemie geholfen, was mir ja auch so gar nicht mehr irgendwie so gegenwärtig ist, weißt du, wir haben echt in der Pandemie angefangen und das war für viele auch einfach wirklich Unterhaltung in einer tristen Zeit, so. Ja. Mega.
Gut, ich meine, wer weiß, wie viel schlechter es uns gegangen wäre in den letzten Jahren, wenn wir das nicht gemacht hätten und ihr uns nicht zuhört. Ja, ja, geil, toll.
Dann würde ich gerne dem lieben Matzi, ja, wir kennen ihn als Matzi von Twitter, nochmal ein kleines Sonderkrönchen aufsetzen. Ich glaube, bislang der Scheich, der am meisten Öl in den Worum-Podcast gepumpt hat.
Der Oberscheich oder was? Der Babo-Scheich?
Ja, einer der Babu-Scheichs, genau. Das war auch wirklich bemerkenswert. Dann hatten wir einen ganz tollen Support, der leider bei uns in der Liste nur unter Kofi Supporter läuft. Aber auch dort immerhin wirklich ein dreistelliger Betrag. Wow. Ja,
wird ein bisschen schwierig, dann die Statue für denjenigen. Aber gut, okay, das klären wir später.
Ja, da nehmen wir ein Emoji. Ja. Ein vor Glück weinendes Emoji.
Wir nehmen so auch anonym Geld an, so ist es nicht.
Ja, und ansonsten ich gebe mein Gesicht auch gerne dafür her, also als Platzhalter quasi. das nun mal exemplarisch. Ich könnte jetzt auch noch mal eben parallel
schau mal ein bisschen weiter, weil ich kann ja noch mal eben erzählen, während du bist ja für die Buchhaltung und für die Zahlen und Finanzen zuständig. Was wir nämlich überlegen ist, alle Scheich und Scheichinnen, da werden wir uns ja schon noch irgendwas einfallen lassen, um euch so ein bisschen hier auch mit reinzuholen. Wir haben überlegt, vielleicht irgendwie mal so gerade die Aufstellung gegen uns oder wir lassen uns da auf
ja,
jeden Fall was einfallen.
So. Ja, oder irgendwie mal eine Schalte mit denen machen oder irgendwie sowas.
Ja, oder ja? Ne, vielleicht einfach mal so ein romantisches Wochenende mit dir irgendwo an der Ostsee.
Wir wollen sie nicht bestrafen, wir wollen sie belohnen. Ja. Ich habe jetzt mal unseren anderen Account auch noch geöffnet. Wer auf jeden Fall auch noch hervorzuheben ist, ist der liebe Holger Bister. Den dürfen wir, glaube ich, nennen, weil der halt eben in Social Media auch unter dem Namen firmiert, ja, ne? Auch ein Scheich der oberen Kategorie.
Absolut.
Holger, und großartig, vielen lieben Dank.
Auch ein sehr schlauer Scheich, wie ich bei Twitter immer wieder feststelle, was auch für viele andere gilt. Das sind die Scheichs und Scheichinnen, ja, die praktisch
wie Marco. Ganz kurz noch. Ja. Markus Horn und Klaas Ulbrich will ich noch nennen, Florian Nickel auch, wow, da sind sehr großzügige Beiträge dabei gewesen. Christian Öse macht dem Matzi ernsthaft Konkurrenz, wow. Aha. Also
die Zahl hast du mir noch nicht mal genannt, diesen Betrag.
Ja, das zeige ich dir nachher mal, die tun sich da beide nicht viel. Sven van der Laan auch, wow. Sehr großzügig. Vielen lieben Dank.
Spar dir noch ein paar Namen auf, denn alle Scheichs und Scheichinnen des Wurm-Podcasts haben praktisch Marco Arnaudowitsch unser Leben gekauft jetzt. Und wir gehören euch. Die zweite Kategorie war dauerhafte. Und ja, wir wollten ja noch ein paar Namen.
Ja, uns aufsparen, so, sagst
wir
du.
Wir haben ja noch 170 Folgen vor der Brust, wie ich Anfang der Folge gehört habe.
Ja, mindestens.
Es gibt auch noch Mäzene werdet ihr, oder Mäzenin, wie heißt das überhaupt, weiß ich gar nicht, werdet ihr mit so einer monatlichen Unterstützung, und da auch haben sich einige hervorgetan, vielen Dank an Florian Nawoll, großzügiger Beitrag, Cheerio, sehr eng verbunden mit dem Wurm-Podcast, wie einige wissen, auch da monatliche Unterstützung, vielen Dank, und die anderen Namen hast du.
Ja, da haben wir beispielsweise Karl Günther, der uns dazu geschrieben hat, ey, Leute, ich hab mein Sky-Abo gekündigt, dafür den Lieblingspodcast supportet, das ist eine Ehrensache, hier ist meine monatliche Unterstützung, Karl. Wow. Auf Werder-Spiele im Fernsehen zu verzichten, um uns zu hören, das muss man, da müsste man dich nochmal auf geistige Umnachtungen überprüfen, aber hey,
wollte gerade sagen,
wir beschweren
kriegt uns man nicht. Dafür nicht eine Krankschreibung für 3 Monate für sowas.
Ja, genau.
Karl Günther, vielen Dank.
Ja, LLGW22 hat sich auch monatlich dazu bereit erklärt, den Wurm-Podcast zu supporten. Matze Ude auch mit einer wirklich großzügigen Summe. Vielen lieben Dank. Ja, und Florian hast du genannt, bester Mann, ja, auf jeden Fall. JWest77er ebenfalls dazu bereit, uns monatlich zu unterstützen. Hier habe ich auch noch beispielsweise Alexander Laboda stehen. In der Summe sind es jetzt wirklich schon eine Handvoll Leute, die dazu bereit sind, uns monatlich zu supporten, was uns ebenfalls tierisch freut. Das wird dafür sorgen, dass wir halt eben den Wurm-Podcast auch wirklich monatlich mit all den regelmäßigen Kosten, die wir haben, weiter so betreiben können, wie wir ihn haben. Das freut uns tierisch, das hilft uns sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und macht's den anderen nach, wenn ihr uns weiter supporten wollt, könnt ihr das immer wieder gerne tun. über unsere Ko-fi.com-Seite. Alle Links und alle Informationen dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Profilen und auf unserer Podigy-Seite. Dort ist auch die ganz normale Bankverbindung hinterlegt, über die ihr uns weiter supporten könnt, egal ob mit einem Einzelbetrag oder eben über die Seite Ko-fi.com auch monatlich.
Ja, man muss sagen, dafür, dass es unser erster groß angelegter Betrug ist mit dem Werder-Enkeltrick, läuft es ja ganz gut, würde ich sagen.
Unser erstes Schneeballsystem. Aber hey, wir machen uns nicht schlecht.
Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ganz großartig. Genau.
Wirklich großartig. Und wie gesagt, wenn wir das System in dieser Form aufrechterhalten können und das wirklich so weitergeht und wir damit etwas auf die Beine gestellt haben, was eben dauerhaft zu einem Support führt, dann werden wir sicherlich auch sehr schnell in der Lage sein, uns eben im Rahmen dessen Dinge für unsere Supporterinnen und Supporter zu überlegen, die über das normale Bestehen des Worum-Podcasts hinausgehen, sondern vielleicht haben wir dann wirklich irgendwann mal die Möglichkeit, uns Specials zu überlegen für euch, denn das ist uns echt viel wert und wir möchten da gerne unbedingt was zurückgeben. Ja,
Ideen haben wir viele, Pläne ein paar.
Genau. Und Umsetzung hoffentlich dann demnächst.
Ja. Vielen, vielen Dank.
Genau. Ihr Lieben, wir freuen uns auf die Wurzelbehandlung am Sonntag in der Allianz Arena in München. Ja. Ihr könnt euch das angucken. Ich auch nicht. Und deswegen drücken wir euch die Daumen beim Gucken. Ich werde ein Kinderzimmer streichen. In diesem Sinne, ihr Lieben. Also haut rein, kommt gut ins Wochenende und dann hören wir uns hoffentlich mit nicht allzu schmerzverzerrtem Gesicht nach dem Spiel in München. Und dann der Rest ist Party der Saison, wage ich zu prognostizieren. In diesem Sinne, macht's gut.
2008 haben wir mal 5-2 gewonnen.
Ja, einige unserer Hörerinnen und Hörer waren da noch ein Glas Joghurt im Kühlregal.
Ich sag dir, ne? Niemand glaubt dir, dass du das Spiel nicht guckst. Keiner glaubt dir das.
Naja, ich werde mich dann aus der Sache rauslavieren mit, naja, ich muss das ja für den Podcast gucken.
Bis.
Macht's gut, ciao.